Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Der 49. Psalm, darüber wird nicht gepredigt, aber der gab schon Anstoß. Der 49. Psalm, der ja überschrieben ist, das Glück der Gottlosen nimmt mit dem Tode ein Ende. Und wenn man ihn mal durchliest, erinnert er ganz stark an eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Und zwar die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Zumal in diesem 49. Psalm, und zwar in dem Vers 19, auch noch dieser Hinweis gegeben ist auf Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Und das ist genau die Geschichte eben vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und diese Geschichte soll uns mal heute Morgen ein wenig beschäftigen. Und bevor wir da einsteigen, will ich erst mal diesen Text vorlesen. Wer das also mitverfolgen möchte, Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Und da hören wir Folgendes. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber namens Lazarus lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tische fiel. Und es kamen sogar die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die von dort es vermögen, zu uns herüberzukommen. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, damit nicht auch sie kommen an diesen Ort der Qual. Spricht zu ihm Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie auch sich nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Wir wollen noch mal stille werden. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir jetzt wissen dürfen, dass du mitten unter uns bist und dass du es bist, der uns wirklich dieses Wort auslegt, diesen Text auslegt. Und darum möchten wir dich bitten, dass auch du uns durch diesen Text sagen willst, was wir zu bedenken haben, was in unserem Leben noch verändert werden soll. Und so wollen wir dich loben, dich preisen und dir die Ehre geben, dass du unser auferstandener und lebendiger Herr bist. Amen. Wenn man diese Geschichte durchliest, da stellt sich ja zunächst einmal die Frage, handelt es sich hier nur, die Betonung liegt auf nur, handelt es sich hier nur um ein Gleichnis, nur um eine Beispielsgeschichte, die sich Jesus Christus ausgedacht hat, um den Menschen damals, um uns heute einen gewissen Sachverhalt zu verdeutlichen. Die einen sagen, ja, ja, es ist in der Tat nur eine Beispielsgeschichte. Es ist nur ein Gleichnis. Aber es gibt auch andere, die Meinung vertreten und sagen, nein, nein, das ist mehr als ein Gleichnis. Das ist in der Tat die Beschreibung einer wirklichen Tatsache. Und die diese Meinung vertreten, liegen nicht unbedingt falsch und können das daran festmachen, dass Jesus Christus in keinem anderen Gleichnis, das er erzählt hat und das uns laut Bibel überliefert worden ist, er keinen Namen nennt. Dass er keinen Namen nennt. Und hier in diesem Gleichnis nennt er einen Namen, nicht nur einen Namen, er nennt gleich drei Namen. Mose und die Propheten, Abraham, Lazarus. Aber mal ganz unabhängig davon, egal ob es sich jetzt nur um, auch wenn es sich, sage ich mal, nur um ein Gleichnis, nur um eine Beispielsgeschichte handeln würde, dann würde uns Jesus Christus mit einem nur Gleichnis auch natürlich etwas Wahres sagen. Aber man kann wirklich davon ausgehen, dass es hier wirklich mehr ist als nur ein Beispielrahmen, sondern dass uns Jesus Christus dafür einen Moment in Dinge hineinschauen lässt, ja, die uns sonst eigentlich verborgen sind oder die uns noch verborgen sind. Und das, liebe Geschwister, das zu bedenken, hilft uns, bewahrt zu werden vor zwei grundlegenden Auslegungsirrtümern. Und zwar der eine Auslegungsirrtum wäre zu denken, dass das hier eine Geschichte ist vom großen Wettmachen im Jenseits. Nicht so nach dem Motto, dieser reiche Mann hat also jetzt wirklich es in diesem irdischen Leben gut gehabt und jetzt wird er dafür in der Hölle gründlich gezwickt. Und der andere, der Lazarus, ja, der bekommt endlich einen Ausgleich für die vielen erduldeten Leiden hier auf dieser Erde. Oder mal ganz kurz gesagt und allgemein formuliert, du warst reich, ab in die Hölle und du warst arm, ab in den Himmel. Nur das passt überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht. Und zwar schon aus dem Grunde, weil nämlich im Himmel einer ist, der im Alten Testament ein ganz, ganz reicher Mann war. Und das ist ausgerechnet, ja, den finden wir hier, ausgerechnet Abraham. Das wissen wir, dass er ein reicher Mann hatte, war, der sogar eine Privatarmee von mehreren hundert Leuten besaß. Und wir kennen ja die Geschichte mit seinem Neffen Lot. Also diese Richtung der Auslegung funktioniert mit Lukas 16 überhaupt nicht. Und die andere Schiene, die ist uns auch ganz schnell verwehrt. Das ist auch hier keine, wie soll man sagen, das ist auch hier keine billige Diakonieschiene. So nach dem Motto, hättest du dich mal ein bisschen mehr um deinen Nächsten gekümmert, hättest du mal so ein bisschen mehr gespendet, nicht, dann ging es dir besser und wärst jetzt vielleicht auch im Himmel. Und man ist ja in der Tat wirklich erstaunt, dass es Theologen gibt, die also eine Ausbildung an der Hochschule erfahren haben, was ja nun nicht unbedingt was heißen will bezüglich der richtigen Auslegung. Aber man ist trotzdem überrascht, dass es Theologen gibt, die dieses Gleichnis entweder in diese eine oder in diese andere falsche Richtung auslegen. Man ist wirklich erstaunt. Sodass man sich also jetzt fragt, ja, was sind denn dann eigentlich die Themen? Was sind denn eigentlich die wichtigen Punkte hier dieses Textes? Und es sind im Grunde genommen ganz, ganz starke Themen. Und zwar Thema 1, Jesus Christus nimmt uns mit hinein in Realitäten. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist, Jesus nimmt uns mit hinein in die Heilsgeschichte. Und das dritte Thema, Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Himmel. Jetzt können wir natürlich, ja, wir können schon, aber wir machen es trotzdem nicht. Alle drei Themen zu behandeln, das würde in der Tat den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber der Vollständigkeit halber habe ich sie erwähnt und wir werden auch diese ersten beiden Themen ganz kurz streifen und wir werden etwas intensiver auf das letzte Thema eingehen. Und lassen wir uns bitte nicht irritieren, weil es da nämlich heißt, Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Himmel. Wenn uns jetzt diese Frage gestellt werden würde, wie kommen wir in den Himmel? Ich bin davon überzeugt, keiner von uns hätte Schwierigkeiten, diese Frage richtig zu beantworten, sodass man eigentlich eine Predigt über diese Frage gar nicht halten müsste. Aber es ist faszinierend und interessant zu sehen, wie Jesus Christus diese Frage in dieser Begebenheit beantwortet. Das ist das Faszinierende, das ist das Interessante daran. Und deswegen das Schwergewicht auf dieses letzte Thema. Aber jetzt zunächst mal zu diesem ersten Thema, Jesus Christus und die Realitäten. Also Jesus Christus nimmt uns da in Dinge mit hinein, ja, die wir mit unseren Augen ja nicht sehen, nicht die aber alle vorhanden sind, nämlich die Welt jenseits von unserer kleinen, irdischen, sichtbaren Welt. Und diese Welt jenseits, die wurde ja nicht erst geschaffen, sondern sie war schon längst da, bevor unsere kleine irdische Welt geschaffen worden ist. Und das ist also enorm wichtig, liebe Geschwister, dass man das weiß, dass wir uns nämlich nicht von dem Vordergründigen, nicht von dem Sichtbaren ja beeindrucken lassen, faszinieren lassen, gefangen nehmen lassen. Denn es ist wirklich wichtig zu wissen, weil nämlich deine Zukunft und meine Zukunft eben nicht auf dieser Erde, nicht auf dieser Erde liegt, sondern im Jenseits. Das müssen wir wissen. Dein Leben, deine Person ist für eine ganz andere Welt geschaffen. Und deswegen redet Jesus Christus mit einer frappierenden Selbstständigkeit von der Existenz des Menschen im Jenseits. Sie sind alle da. Sie sind alle wach. Sie sind alle ansprechbar. Sie sind alle, ja, sagen wir es ruhig, sie sind alle topfit. Da löst sich keiner auf. Nicht nur, wie viele hätten das? Wie viele hätten das gerne, dass man so die Jahre seines Lebens hindurch marschiert und dass man ein möglichst großes Stück Kuchen vom Weltkuchen mitbekommt und dann ist hoffentlich alles vorbei. Nein, nein, liebe Geschwister, niemand löst sich auf. Alle sind quicklebendig. Das müssen wir also wirklich bedenken. Und Gott hat den Menschen, ob er nun als Gläubiger oder als Ungläubiger aus dieser Welt scheidet, für immer und für ewig konzipiert. Dass wir das bitte bedenken. Und deswegen gilt wirklich dieses ernste Wort: Herr, lehre uns bedenken, auf das wir sterben müssen. Warum? Damit wir klug werden. Klug werden für den Bereich unserer kleinen irdischen Existenz. Und klug werden heißt, dass ich über diese kleine irdische sichtbare Welt hinausdenke. Oder wie man so salopp sagt, dass ich über den Tellerrand hinausschaue. Dass ich mich also nicht von dem Sichtbaren gefangen nehmen lasse. Nicht, sondern dass ich die Realitäten Gottes wahrnehme, dass ich sie bejahe, dass ich sie aufnehme, dass ich damit rechne, dass ich damit plane, dass ich damit kalkuliere. Und jetzt sieht man, wie die Menschheit heute verführt wird. Gerade was dieses Wort anbetrifft: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Vor einiger Zeit war ja der Kirchentag in Stuttgart. Und die hatten ja dieses Leitmotto: auf dass wir klug werden. Mehr haben sie nicht gesagt. Das davor haben sie alles weggelassen. Auf dass wir klug werden. Und worauf haben sie das klug bezogen? Dass wir uns intensiv mit erneuerbaren Energien befassen, nicht, dass wir uns mit dem Klima befassen. Ist ja nicht, dass wir falsch verstanden werden, das ist ja auch richtig, sondern auch vernünftig mit der Umwelt umgehen. Nur das ist hier nicht gemeint, liebe Geschwister. Hier geht es darum, dass wir lernen, richtig zu sterben. Darum geht es. Aber so werden die Menschen dann verführt. Das muss man also ganz, ganz deutlich sehen. Also das ist ganz kurz das erste Thema. Aber Jesus Christus nimmt uns nicht nur mit hinein in Realitäten, sondern er nimmt uns auch mit hinein in die Heilsgeschichte. Das sticht ja förmlich hier ins Auge, dass sich hinter der Lazarusgestalt abbildmäßig, typologisch, ja, die Messiasfigur, Jesus Christus, verbirgt. Lazarus, der Arme. Das ist jetzt nicht nur der Arme in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht, sondern der Arme im Alten Testament, ja, das ist ein Fachausdruck. Das ist jemand, ja, der sich keiner Verdienste, der sich keiner Leistungen rühmen kann, der am Rande des Lebens steht, der quasi so am Ende ist und der deswegen verachtet wird, verspottet wird, weggedrängt wird, beiseite geschoben wird. Ist also jemand, der dringend die Hilfe Gottes nötig hat. Das ist Lazarus. Wenn von Lazarus, also dem Armen, also wirklich die Rede ist. Und jetzt ist dieser Lazarus hier. Jetzt liegt er hier vor der Tür dieses reichen Mannes, tja, und wird abgelehnt, wird nicht angenommen, stirbt irgendwann. Und dann wird er beerdigt, wird noch nicht mal richtig beerdigt, sagen wir mal so, ja, eigentlich wird noch nicht mal seine Beerdigung erwähnt. Nicht alles geschieht außerhalb der jüdischen Religionsriten, alles so im Eiltempo. Nicht, und dann wird das Ganze hier noch beschrieben mit den unreinen Hunden und mit diesen Geschwüren. Das ist Lazarus, der beiseite geschobene, der weggedrängte. Und jetzt heilsgeschichtlich. Sie, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, Teile des Volkes, sie hatten ihn da auch quasi vor der Tür liegen. Er war doch ganz direkt nahe bei ihnen. Sie hatten ihn direkt bei sich, Jesus Christus. Und diese Leute wussten alles. Die waren unterwiesen, die kannten die Tora. Und was haben sie getan? Sie haben ihn verachtet, sie haben ihn verspottet, sie haben ihn ausgelacht, sie haben versucht, ihm ständig Fallen zu stellen. Nicht, sie haben ihn beiseite geschoben, weggedrängt, bis hin ans Kreuz gebracht. Also wir haben es hier auch mit einem ganz starken heilsgeschichtlichen Text zu tun. Dass sich nämlich hinter dieser Lazarusgestalt typologisch die Messiasfigur, nämlich Jesus Christus, verbirgt. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Thema. Jesus Christus und der Himmel. Und da müssen wir natürlich zunächst einmal fragen, wie ist es überhaupt zu Lukas 16 gekommen? Dieses Kapitel steht ja nicht einfach so im luftleeren Raum. Und wenn ihr euch mal heute Nachmittag Lukas 16 durchliest, dann werdet ihr sehen, es beginnt mit einem Gleichnis von dem ungerechten Haushalter und endet hier mit dieser Geschichte. Und zwischen beiden Geschichten, da steht Folgendes. Das alles hörten die Pharisäer. Nicht die Pharisäer, die es gerade waren, die Jesus Christus verachteten, verspotteten, verlästerten. Und dann sagt Jesus Christus zu ihnen weiter, ihr seid es, die ihr euch selbst vor den Menschen rechtfertigt. Und was in euren Augen hoch ist, das ist Gott ein Gräuel. Und deshalb wendet er sich jetzt mit dieser Geschichte an die sich selbst rechtfertigen Menschen, die damals sagten, dass sie alles haben, dass für sie die Sache schon längst gelaufen ist, dass sie drin sind. Und Jesus Christus sagt ihnen jetzt, ich zeige euch jetzt mal wirklich, wie es richtig läuft. Ich zeige euch jetzt mal, ich erkläre euch jetzt mal, wie man in den Himmel kommt und wie man nicht in den Himmel kommt. Ich zeige euch das jetzt einmal. Und jetzt hatte ich ja gesagt, normalerweise bräuchten wir keine Predigt zu halten über die Frage, wie komme ich in den Himmel. Aber es ist interessant und es ist faszinierend zu sehen, wie Jesus Christus das in dieser Geschichte macht. Und da spielen die Namen jetzt eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Kommen wir also zu diesem ersten Namen, Mose und die Propheten. Es ist ja so, dass in dieser Geschichte Jesus Christus ganz streng zwei Wege, zwei Personen, zwei Modelle aufzeigt. Es sind zwei Menschen, zwei Personen, die auf ein und derselben Erde leben, aber in zwei völlig verschiedenen Systemen oder Bereichen auf der Erde. Es sind zwei Lebensbeschreibungen. Es sind zweimal ein Sterben. Es sind zwei Todesabteilungen. Es ist zweimal das Jenseits. Immer zweimal. Aber irgendetwas muss doch da sein, was den großen Unterschied ausmacht, dass diese beiden, der reiche Mann und der arme Lazarus, hinterher in zwei so völlig verschiedenen Orten oder Bereichen beschrieben werden. Auch wenn das hier noch nicht konkret der Himmel ist und die Hölle ist, aber ist dieser Zwischenort. Nicht? Aber der Zwischenort haben wir ja gehört, ist ja auch schon eine Qual. Nicht? Also es muss irgendetwas da sein, nicht, dass diese beiden nicht in so verschiedenen Bereichen hinterher beschrieben werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, was fehlt diesem Mann? Nicht, wo wir auch davon ausgehen können, dass er zum auserwählten Volk gehört. Und wir können sogar auch unterstellen, dass er auch die Tora kannte. Nicht, was fehlt diesem Mann, so wunderbar er auch beschrieben wird, der wird ja da in seiner Kleidung beschrieben, ja, man möchte sagen, fast mit königlichem Vokab und alles, was dazugehört, wird er ja beschrieben. Nicht, was fehlt diesem Mann? Das sticht sofort ins Auge. Es gibt eine Sache, die den großen Unterschied ausmacht, die hat keinen Namen. Der hat keinen Namen, dieser Mann hier. Nicht, es beginnt also nur damit, dass es heißt, er war ein reicher Mann. Nicht, und schon allein dieser Ausdruck, er war ein reicher Mann, drückt aus, dass irgendetwas in dem Leben dieses Mannes nicht stimmt. Nicht, also dass wir das jetzt falsch verstehen, nicht als ob es böse oder als ob es schlecht wäre oder als ob es gottlos wäre, wenn jemand reich ist. Nicht, der Reichtum hat ihn nicht in die Hölle gebracht. Nicht, also dass wir das nicht falsch verstehen. Aber liebe Geschwister, es ist doch erschreckend. Es ist doch erschreckend, wenn das Einzige, wenn das Erschöpfende ist, was man von einem Menschen sagen kann, er sei reich gewesen, nicht, er habe in Freuden und in Herrlichkeit gelebt, er habe eine pompöse Garderobe besessen und nichts anderes habe sich im Gedächtnis seiner Mitmenschen festgesetzt. So erschreckend, wenn nur das übrig bleibt. Wenn nur das übrig bleibt. Keine Namen. Und wir wissen von der Bibel her, dass gerade Namen in der Bibel eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wenn du bei Gott keinen Namen hast, bist du draußen. Bist du weg vom Fenster, wie wir so sagen. Psalm 1, Vers 4. Der Gottlose ist wie Spreu, die der Wind verweht. Das macht also diesen Unterschied. Wenn du keinen Namen hast, dann bist du bei Jesus Christus nicht bekannt. Nicht, dann sagt Jesus Christus zu dir, ich kenne dich nicht. Ich habe nie eine Beziehung zu dir gehabt. Ohne Namen, ohne Gottesbeziehung, lebst du natürlich weiter. Hier auf dieser Erde, wie drüben im Jenseits, selbstverständlich. Wir hatten ja vorhin gesagt, keiner löst dich auf. Die waren alle da, waren alle ansprechbar. Aber ohne Name, ohne Gottesbeziehung zu leben, das ist die Hölle. Und dass es die Hölle gibt, das wissen wir. Nicht die Hölle, die in der Bibel immer so mit in ganz starken Metaphern beschrieben wird. Nicht auch hier der Durst, nicht und das Feuer. Und die wie auch immer geartete Qual, nicht das geistige Wahrnehmen der Realitäten, das hat ja der reiche Mann genau erlebt. Und wenn man jetzt wirklich mal so einen Text vor sich hat, wo auch mal von der Hölle die Rede ist, nicht, dann stellt man sich schon manchmal die Frage, nicht, ja, wie kann das da aussehen? Natürlich können wir da keine klare Antwort geben, ja. Aber ich stelle mir manchmal vor, liebe Geschwister, das ist die Hölle. Das ständige Erkennen der furchtbaren Einbahnstraße, die man hier auf der Erde gegangen ist. Das ständige, die Betonung auf ständig. Das ständige Erkennen der furchtbaren Einbahnstraße, die man hier auf Erden gegangen ist. Das ist die Hölle. Nicht das ständige Erkennen, dass man hier auf Erden das Werben Gottes immer und immer wieder abgelehnt hat. Das ist die Hölle, in der Gottesferne zu leben. Ich meine, das allein für sich betrachtet wäre noch nicht unbedingt die Hölle. Aber so zu leben, dass du ihn ständig sehen musst. Dass du ihn ständig sehen musst. Das kann ich mir als Hölle vorstellen, nicht die Herrlichkeit Gottes zu sehen, aber keinen Zutritt dazu zu haben. Nicht wie ein Verdurstender eine Wasserquelle, von der er nicht trinken darf. Das kann ich mir als Hölle vorstellen. Wenn ich das Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was ich immer auf Erden gehört habe und was sicherlich auch der reiche Mann gehört hat in ähnlicher Form, dass Jesus Christus jetzt ständig zu ihm sagt, ich bin jetzt für dich, bin ich jetzt die verschlossene Tür. Ich bin jetzt für dich die Straße ohne Ausweg. Ob sich das so gestaltet, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das schon mal als Hölle vor. Das ständig vor Augen zu haben, das stelle ich mir wirklich schon mal als Hölle vor. Und es ist, dieser Mann ist ja trotzdem faszinierend ist jetzt nicht so der richtige Ausdruck, aber man muss sich das jetzt mal vorstellen. Als der Mann jetzt wirklich merkt, wie so ganz anders die Maßstäbe Gottes sind, wie er das irdische Leben bewertet. Als der nun wirklich endgültig merkt, wie töricht er sich hier auf Erden eingeschätzt hat, wie töricht er sich hier auf Erden eintaxiert hat. Als er wirklich jetzt endgültig merkt, es ist alles hoffnungslos. Und jetzt kommt von diesem Mann noch ein fürbittender Gedanke, wo wir sagen würden, alle Achtung, das ist doch wirklich ehrenwert, dass der Mann in dieser hoffnungslosen Situation, dass der noch diesen fürbittenden Gedanken hat und sagt und den Wunsch hat, dass eines nicht passiert, dass seine 5 Brüder, die noch leben und die auch in der falschen Spur gehen, in der also er gegangen ist, dass die nicht auch noch hier landen und dass Gott doch so barmherzig und gnädig sein möge, ihnen auf Erden noch die Chance der Umkehr zu geben. Dass dieser fürbittende Gedanke noch kommt des reichen Mannes, da würden wir doch sagen, alle Achtung. Und jetzt merken wir, dass wir auf einen Höhepunkt dieser ganzen Geschichte zusteuern. Das ist ja jetzt auch erschreckend, erschütternd. Die Bitte wird sozusagen abgelehnt. Was lässt nämlich Jesus Christus durch Abraham sagen? Mein lieber Mann, deine Brüder auf Erden, die haben schon alles. Die haben schon alles, einen Namen bei Gott zu bekommen. Deine Brüder haben schon alles, um eine Gottesbeziehung eingehen zu können. Ja, was haben sie denn? Seht, und jetzt kommt der erste Name ins Spiel. Sie haben Mose und die Propheten. Und dieser Ausdruck, Mose und die Propheten, ist ein ganz klassischer Ausdruck in der Bibel für das Vollständige, für das Komplette der Offenbarung Gottes. Wir würden das natürlich den Menschen heute so nicht sagen, würden die vielleicht gar nicht verstehen. Wir sagen zu ihnen, du hast die Bibel, du hast das Wort Gottes. Du brauchst keine spektakulären Wunder. Du brauchst keine hohe geistliche Spiritualität. Du hast die Bibel, du hast das Wort Gottes. Du musst auf das Wort Gottes hören, wenn du mit deinem ewigen Schicksal ins Reine kommen willst. Für dich kommt es darauf an, dass du die richtige Stellung zu dem Wort Gottes findest. Das ist für dich also wirklich das Entscheidende. Und das, liebe Geschwister, macht den Unterschied. Nicht, dass ich ein Wort Gottes im umfassenden Sinne höre, es zu einer Umkehrbewegung des Herzens kommt, was zu einem neuen Leben führt. Und das ist natürlich, das kann natürlich ein Stachel sein für alle Kritiker, die sagen, aber so geht das doch nicht. Das kann Gott doch nicht so machen. Das kann er doch allen Ernstes nicht so meinen, dass wir zunächst einmal nur auf das Wort Gottes hören sollen. Ja, liebe Geschwister, aber so läuft es. So läuft es. So einfach macht es Gott zunächst einmal. Und es gibt einen Mann im Alten Testament, der fast wegen des Stachels der Einfachheit des Wortes Gottes gescheitert wäre. Und es ist kein anderer als Naaman. Wir kennen die Geschichte zu gut. Es lief anfangs wunderbar bei ihm. Nicht durch eine überzeugte Jüdin in seinem Hause, die dort, wir würden heute sagen, als Haushaltsgehilfe tätig war, wurde er auf den großen Propheten Elisa aufmerksam gemacht. Nicht? Und dann kommt er endlich zu diesem Haus des Propheten und erwartet natürlich einen ganz großen, pompösen, religiösen Auftritt. Nicht wie das Menschen heute auch tun und erwarten, wenn ich mich schon bemühe und zu Gott komme, dann muss er mir auch etwas bieten. Und dann kommt ja Elisa noch nicht mal selbst. Nicht, was für eine bodenlose Frechheit wird er vielleicht gedacht haben. Und dann noch diese schlichte Aufforderung, 7-mal da in den Jordan zu steigen und da sich zu baden. Nicht? Und der Naaman ist dermaßen sauer darüber, dass er wirklich nach Hause gefahren und krank geblieben wäre, wenn es nicht ein paar kluge Leute in seiner Gefolgschaft gegeben hätte, die ihn wirklich mit Liebe wieder zur Vernunft gebracht haben, die ihn darauf hingewiesen haben, und er hat es ja letztendlich getan. Aber das war so ein Mensch, der fast an dieser Einfachheit des Wortes Gottes gescheitert wäre. Aber so läuft es bei Gott. Nicht dieses Wort Gottes hören, dieses rettende Wort Gottes hören und dann wirklich auch umsetzen. Dieses einfache, rettende Wort Gottes hören und dann auch wirklich umsetzen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Geschenk. Ist es natürlich ein Geschenk für alle wirklich Suchenden. Nicht schlicht und einfach zunächst einmal auf ein Wort Gottes tut sich der Himmel auf. Und deswegen sagt ja Jesus Christus, selig, glücklich zu preisen sind die, die das Wort hören und bewahren. Jetzt haben wir schon mal eine Antwort auf die Frage, wie komme ich in den Himmel? Nicht Jesus Christus sagt, es hängt alles daran, dass du Mose und die Propheten hast. Es hängt alles daran, dass du die Bibel, dass du das Wort Gottes hast. Das ist schon mal eine erste Antwort. Und jetzt kommt der zweite Name ins Spiel, Abraham. Abraham, diese große jüdische, alttestamentliche Leitfigur. Und das ist jetzt das Entscheidende, die ganz, ganz intensiv mit Jesus Christus verbunden war. Seit 1. Mose 12 kennen wir ja Abraham und lesen seine Geschichten. Und dann hat er sein Leben gelebt und ist hineinmarschiert in die Welt des Jenseits. Und vor allen Dingen, er ist der auf der richtigen Seite sitzt. Und die spannende Frage ist ja nun, warum sitzt Abraham auf der richtigen Seite? Und jetzt kommt ein interessantes Wort aus dem Johannesevangelium ins Spiel, und zwar Johannes 8, ab Vers 56. Da sagt nämlich Jesus Christus, als Abraham meinen Tag sah, da freute er sich. Also warum sitzt er auf der richtigen Seite? Gut, der jüdische Kontext würde vielleicht sagen, weil er ein Gerechter ist. Jesus Christus würde sagen, weil er mich kennt, weil er mich gesehen hat, weil er mich liebt. Und daraufhin, wir hatten ja vorhin gesagt, das alles hörten die Pharisäer. Und daraufhin die Reaktion der Pharisäer, wie? Du willst behaupten, dass Abraham dich schon gesehen hat? Antwort Jesu, ich will euch mal aufklären. Ehe Abraham war ich schon längst. Ehe Abraham war ich schon längst. Und da kippte das gesamte jüdische Religionssystem um. Nicht, nachdem bei denen alle Sicherungen durchgebrannt waren, da hatten die nur noch eine Möglichkeit, Steine zu sammeln, um Jesus Christus zu steinigen. Aber liebe Geschwister, das ist der einzige Grund, warum Abraham da sitzt, wo er jetzt sitzt, auch wenn das jetzt erstmal ein Zwischenort ist, dass er da sitzt, wo er sitzt, weil es den einen gibt, den er schon gesehen hat, nicht, der also die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat, der auf diese Erde gekommen ist, der diesen schmerzvollen Weg gegangen ist und der diese große Kluft zwischen Gott und Mensch überkreuzt hat, eben durch sein Kreuz. Und jetzt gibt es bis heute Menschen, die Abrahams Kinder sind. Lesen wir einmal Römer 4. Da gibt es einmal die echten Abrahamskinder, nicht also Kinder, die vom Volk Abrahams sozusagen sind, die nicht nur formal dazugehören, sondern die wirklich des Glaubens Abrahams sind. Und dann gibt es Abrahamskinder aus der heidenchristlichen Abteilung. Du, ich, wir alle hoffentlich. Und deswegen ist der Tisch Abrahams dein Platz und mein Platz. Und deswegen werden wir eines Tages am Tische mit Abraham sitzen. Nicht, weil wir so nett aussehen, sondern weil es den einen gab, der wirklich durch sein Leiden und Sterben auf Golgatha diese riesige Kluft zwischen Gott und dem Menschen überwunden hat. Damit haben wir die zweite Antwort. Wie komme ich in den Himmel? Alles hängt daran, dass ich das Wort habe. Und zweitens, alles hängt daran, dass ich Jesus Christus habe. Und merken wir, wie diese Namen, es kommt ja jetzt noch der dritte Name ins Spiel, merken wir, wie diese Namen im Grunde genommen unser ganzes Glaubensleben widerspiegeln. Was ist am Anfang deines Glaubenslebens geschehen? Du hast das Evangelium, du hast das Wort geschenkt bekommen. Du hast weiterhin am Anfang deines Lebens Jesus Christus geschenkt bekommen, in der Art und Weise, dass er in dein Leben hineingezogen ist, dass er der Herr deines Lebens ist. Und was begann von diesem Zeitpunkt ab an? Das Glaubensleben. Und jetzt kommt der dritte Name ins Spiel, nämlich Lazarus. Es geht um diesen Lazarus-Namen. Es geht darum, dass wir den richtigen Namen haben. Wie heißt du? Ob dir das gefällt oder nicht? Du heißt Gotthilf. Ich meine, die biblische Übersetzung des griechischen Namens Lazarus ist jetzt nicht Gotthilf, sondern Gott erbarmt sich. Läuft aber letztlich auf dasselbe hinaus. Aber Gotthilf ist die altdeutsche Übersetzung des griechischen Namens Lazarus. Und ich finde, dass das eine wunderbare Beschreibung ist. Dass das ein richtig guter Name für uns ist. Warum? Weil man nämlich dann in dem Zustand, auch wirklich in dem Zustand ist, dass man nicht nur einmal am Anfang unseres Glaubens die Hilfe Gottes geschenkt bekommen hat, sondern dass man in seinem Glaubensleben täglich von dem Erbarmen, von der Hilfe Gottes lebt. Und das sind Lazarus-Leute, die das wirklich begriffen, verstanden haben. Wenn der lebendige Gott nicht zu 100% in mein Leben hineingekommen wäre, wenn der lebendige Gott nicht eines Tages mal zu mir gesagt hätte, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein, das heißt, du gehörst zu mir. Wenn der lebendige Gott nicht einmal am Anfang meines Lebens gesagt hätte, ich habe dich in die Handfläche gezeichnet, nicht wie sollte ich dich je vergessen, dein Name ist immer vor mir. Zwei Worte des Propheten Jesaja. Dann würde keiner von uns eines Tages auf der Seite Abrahams sitzen. Dass wir uns das klar machen. Und ich hoffe, dass wir mit aller Freude und mit immer stärker werdender Dankbarkeit wirklich alle hier Lazarus heißen. Das heißt, Gott hilft. Immer wieder und immer wieder. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber das müssen wir jetzt natürlich aufsehen, das dürfen wir jetzt nicht verschweigen. Mit dem Lazarus-Namen ist natürlich auch das Lazarus-Programm oder auch das Gottesprogramm verbunden. Es ist doch nicht so, dass der lebendige Gott einmal am Anfang meines Glaubenslebens, sage ich mal, in mein Leben hineingekommen ist und mir dann Evangelium, das Wort Jesus Christus geschenkt hat und dann lässt er mich wieder in das alte Leben rennen. Sondern jetzt startet das Lazarus-Programm. Das heißt, das bedeutet, dass sich der lebendige Herr für immer mit mir identifiziert. Dass er jetzt für immer während meines irdischen Lebens die Regie in meinem Leben übernimmt. Und das hat hier zur Folge, dass neben dem Lazarus-Namen, neben dem Lazarus-Programm, es auch jetzt Lazarus-Wege gibt. Dürfen wir nicht verschweigen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch unter uns hier einige sind, die Lazarus-Wege gegangen sind oder die zurzeit Lazarus-Wege gehen. Ganz eigenartige Hineinführung in das Leben. Ja, man möchte fast förmlich sagen, weil ich Lazarus heiße. Und da kann der lebendige Gott mit den Lazarus-Leuten Dinge machen, nicht die einen den Atem verschlagen, nicht wo man wirklich in Stocken kommt, was man nicht mehr verstehen kann. Und das ist es doch. Wenn wir die Informationsschriften von Open Doors zum Beispiel oder von Hilfsaktionen der Märtyrerkirche lesen, nicht wie unsere Geschwister, eben solche Lazarus-Leute, nicht auf das Brutalste verfolgt, gequält, gefoltert und so weiter werden. Und wo wir, wenn wir das lesen, mit aller Ohnmacht davor stehen und sagen, Gott, wie kannst du so etwas mit deinen Kindern machen? Und wir uns selbst als Antwort geben müssen, ja, Gott kann es. Gott kann es. Und Gott macht es auch. Gott lässt manche Dinge wirklich laufen. Und wir haben eine große Parallelstelle. Wir haben eine große Parallelstelle zu Lukas 16 im Alten Testament. 1. Könige 21. Da ist nämlich so ein Lazarus-Typ, so ein Lazarus-Mensch. Und da kommt eines Tages dieser gottlose König Ahab. Mich und will da so eine Gemüseplantage anlegen. Und ausgerechnet, dieses kleine Grundstück des Naboth kommt ihm völlig quer. Aber er kriegt es nicht hin. Seine Frau hört von ihm, nimmt die ganze Sache in die Hand, ist viel raffinierter und schafft es schließlich, ja, man möchte sagen, durch ein ganz fieses, durch ein ganz ordinäres Komplott, das durchaus neuzeitlichen Charakter trägt. Nicht dieser Naboth, der wird in einem kurzen Schauprozess wird er abgesäbelt, indem da die entsprechenden Lügner auftreten und dann wird der Mann hinausgeführt und wird gesteinigt. Liebe Geschwister, und dann lesen wir etwas, was wir auch hier in unserem Text ja auch gelesen haben. Da heißt es doch von dem Lazarus, lass mal eben schauen, Vers 21. Und es kamen sogar die Hunde und leckten seine Geschwüre. Und wie heißt es in dieser Naboth-Geschichte? Und die Hunde leckten das Blut von Naboth. Das ist solch eine Lazarus-Geschichte. Aber wir wollen damit zum Ausdruck bringen, Gott lässt es laufen. Gott lässt es geschehen. Solche Lazarus-Wege. Sie gibt es wirklich, diese Lazarus-Wege. Aber über jeden Lazarusweg stehen auch tröstliche Dinge. Zwei. Einmal das, was der Apostel Paulus gesagt hat. Ein Wort, das wir auch alle kennen. Man kann ihm natürlich jetzt leicht hier oben sagen von der Kanzel, wenn man nicht in so einem Lazarusweg steckt. Aber das Wort muss gesagt werden. Ich erachte, dass die Leiden dieser Zeit aller Lazaruswege nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Dass es so ist, das stimmt wirklich. Und das andere, liebe Geschwister, stimmt auch. Nämlich, dass der lebendige Gott sehr, sehr, sehr genau weiß, welchen Lazarusweg er wem zuführt. Dass er das ganz genau weiß. Und glauben wir es wirklich? Und wir haben ja vor einigen Monaten mal über den Himmel gesprochen, über das Preisgericht. Und glauben wir es wirklich, dass Gott ein Erstattungssystem hat, das all unsere Vorstellungskraft sprengt? Keiner der Lazarus-Leute hier auf Erden wird im Jenseits zu kurz kommen. Das dürfen wir auch wirklich glauben. Aber es gibt diese Lazarus-Leute. Und neben dem Lazarus-Namen, neben dem Lazarus-Programm, neben dem Lazarus-Weg gibt es natürlich auch eine Lazarus-Reise. Wir reisen ja irgendwo hin. Das heißt, wir müssen mal sterben. Auch die Christen, auch die Gläubigen. Und man kann sich natürlich fragen, sterben wir anders als die Ungläubigen? Man kann die Frage mit Ja und mit Nein beantworten. Wir sterben nicht anders als die Ungläubigen. Das gilt auch. Nicht, wenn der Krebs einen Gläubigen zerfrisst, ja, dann so auch wie bei jedem anderen Heiden auch, der davon befallen wird. Nicht? Oder wenn ein Christ, was weiß ich, alt, schwach, senil, demenz wird, nicht, und stirbt daran, dann sicherlich auch so wie bei einem Heiden, der davon befallen wird. Nicht? Also insofern sterben wir nicht anders. Und trotzdem sterben wir anders. Denn wir sterben nicht allein. Dieser reiche Mann, der mag durchaus eine große, pompöse Beerdigung gehabt haben. Nicht bei dem Lazarus wird ja noch nicht mehr erwähnt, dass er beerdigt worden ist. Da wird überhaupt kein Wort gesagt. Aber der reiche Mann wird das wohl alles gehabt haben. Aber es war keiner da, der ihn abgeholt hat. Sozusagen. Aber als Lazarus seine Augen schloss, nicht da wurde er abgeholt. Wie selbstverständlich hat der lebendige Gott sein Personal geschickt, ließ ihn abholen und ließ ihn einkehren in eine Welt, ja, die hoffentlich auch deine und meine Welt eines Tages mal sein wird. Und nun geht die Reise ja nicht irgendwo ins Nirvana, so in ein Nichts, sondern sie hat ja auch ein Ziel, einen ganz bestimmten Ort. Und das wird hier ausgedrückt mit Abrahams Schoß. Nicht, das will im Grunde genommen nichts anderes sagen, nicht, dass du dann am Ende der Reise wirklich ganz, ganz nah, ganz, ganz dicht bei unserem lebendigen Herrn ist, der das überhaupt erst alles ermöglicht hat. Dass du ganz nah bei ihm dran bist. Das will im Grunde genommen dieser Ausdruck Abrahams Schoß ausdrücken. Liebe Geschwister, so kommen wir in den Himmel. Alles hängt daran, dass du das Wort Gottes hast. Alles hängt daran, dass du Jesus Christus in deinem Leben hast. Und alles hängt daran, dass du Lazarus im Bild gesprochen heißt. Dass du wirklich jemand bist, der Tag für Tag auf die Hilfe, auf das Erbarmen des lebendigen Gottes angewiesen ist. So kommst du in den Himmel und nicht anders. Amen.